Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und Herrn Jesus Christus. Amen. Ich beginne heute mit einem Vers aus einem Psalm, so als Wochenspruch. Ich blicke hinauf zu den Bergen. Psalm 121. Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt von Jahwe, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Freuen wir uns darüber. Ja. Der Predigttext kommt aus einer ganz anderen Ecke unseres Wortes, nämlich aus der Apostelgeschichte. Wir sind im Kapitel 19. Ab dem Vers 23, der Aufruhr des Demetrius. Um diese Zeit entstand eine nicht geringe Unruhe über den Weg. Denn einer mit Namen Demetrius, ein Silberschmied, machte silberne Tempel der Artemis und verschaffte denen vom Handwerk nicht geringen Gewinn. Diese und die übrigen Arbeiter dieses Handwerks versammelte er und sagte: Ihr Männer, ihr wisst, dass wir großen Gewinn von diesem Gewerbe haben. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht nur in Ephesus, sondern auch fast in ganz Asien eine große Menschenmenge abfällig macht, überredet und sagt: Die von Händen gemacht sind, das sind keine Götter. Aber nicht nur unser Handel ist in Gefahr, in Verruf zu kommen, sondern auch der Tempel der großen Göttin Artemis wird nichts mehr gelten und dazu wird ihre Majestät untergehen, der durch ganz Asien und der Erdkreis Verehrung erweist. Als sie das hörten, wurden sie voll Zorn und schrien: Groß ist die Artemis der Epheser! Groß ist die Artemis der Epheser! Und die ganze Stadt wurde voll Getümmel. Sie stürmten einmütig ins Theater und ergriffen Gaius und Aristarch aus Mazedonien, die Gefährten des Paulus. Als aber Paulus unter das Volk gehen wollte, erlaubten es ihm die Jünger nicht. Auch einige der Obersten in Asien, die seine Freunde waren, sandten zu ihm und ermahnten ihn, sich nicht ins Theater zu begeben. Einige schrien so, einige anders, denn die Versammlung war in Verwirrung. Und die meisten wussten nicht, warum sie zusammengekommen waren. Aus der Menschenmenge aber zogen sie Alexander hervor, den die Juden vorstießen. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber erkannten, dass er ein Jude war, schrien alle mit einer Stimme etwa 2 Stunden lang: Groß ist die Artemis der Epheser! Groß ist die Artemis der Epheser! Als aber der Schreiber die Menschenmenge beruhigt hatte, sagte er: Ihr Männer von Ephesus, welchen Menschen gibt es denn, der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus die Tempelpflegerin der großen Göttin Artemis ist und ihres vom Himmel herabgefallenen Bildes? Weil das nun unwiderruflich ist, so sollt ihr beruhigt sein und nichts Unbedachtes tun. Ihr habt diese Menschen hergeführt, die weder Tempelräuber noch Lästerer eurer Göttin sind. Haben aber Demetrius und die mit ihm vom Handwerk sind an jemanden einen Anspruch, so hält man Gericht und es sind Statthalter da, lasst sie sich untereinander verklagen. Habt ihr aber noch ein anderes Begehren, so wird man es in einer ordentlichen Versammlung entscheiden. Denn wir stehen in der Gefahr, dass wir wegen der heutigen Empörung verklagt werden, da doch kein Grund vorhanden ist, womit wir diesen Aufruhr entschuldigen könnten. Und als er dies gesagt hatte, löste er die Versammlung auf. Als nun die Empörung aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und nahm Abschied und zog aus, um nach Mazedonien zu reisen. Herr Jesus, ich danke dir für besonnene Männer in dieser Geschichte, die dieses Getümmel, diesen Aufruhr und diese Empörung zur Ruhe bringen konnten, dass sie die Menschen beruhigt haben, dass jeder wieder, so wie man sagen könnte, sein Hirn einschaltet dort und nachdenkt, worum es in Wirklichkeit geht. Herr Jesus, und ich bitte dich, dass du mir einen Mund gibst, der das Unrecht beim Namen nennt, aber vielmehr, der mutig ist, zuzusprechen ein Wort des Trostes und der Liebe zur rechten Zeit. Danke, Amen. Als ich das letzte Mal eingeteilt war zur Predigt, waren wir in Korinth. Also man könnte sagen, gestern noch in Korinth und heute dann schon weiter ein Stück. Aber da sind wir noch in Korinth. Ihr seht, ich habe ein Foto aus dem verstaubten Fotoalbum herausgeholt. Es ist eine Rekonstruktion von Korinth von einem französischen Architekten, Jean-Claude Golvin, der sich also mit Archäologie beschäftigt und versucht, die archäologischen Städte und Stätten des Altertums für uns irgendwie bildlich darzustellen. Korinth, eine Stadt mit 30.000 Einwohnern damals, auf dieser großen Fläche da unten, da war diese Verhandlung mit dem Gallio damals. Und dann ist er weitergezogen, eher so in diese Richtung hinaus, nach Kenchrei, und ist dann fortgefahren, wie wir wissen, nach Ephesus damals. Wir haben von Korinth, wie gesagt, auch hinaufgeschaut nach Delphi, wenn ich das noch dazu sagen kann, über den Golf von Korinth hinüber, Delphi, wo also die Pythia, die Wahrsagerin, den Menschen das Orakel offenbart hat in diesem großen Tempel da oben, da, im Tempel des Apoll. Das sieht man nicht. Unter Mitblick. Okay, und heute sind wir in Ephesus, wieder in eine große Metropole der damaligen Zeit. Heute in Ephesus. Die Stadt Ephesus hat ihre Ursprünge schon weit zurück, bis 1000 vor Christus und länger. Aber wie man sie in etwa hier so sieht, das ist erst 100 Jahre nach Christi Geburt. Die Stadt hat ihre Blütezeit begonnen nach Alexander dem Großen, der uns immer wieder jetzt begleitet. Und einer der Diadochen, der Lysimachos, einer der vier Generäle, die ein Königreich nach Alexander geerbt haben, hat die Stadt Ephesus ausgebaut zu einer Handels- und Finanzmetropole. Er hat sogar eine Stadtmauer um die Stadt herum gebaut, herunten sichtbar sie ein bisschen, in der Länge von 8 Kilometer. Er hat die Stadt als Ganzes verlegt um 2,5 Kilometer. Er hat den Hafen gebaut draußen und man sieht da in der Mitte so eine lange Arkadenstrecke herein bis zu diesem Amphitheater. Das war also die Arkadiane, diese Prachtstraße von Ephesus. Und auch dieses große Theater ist ja eines der besterhaltenen archäologischen Gebäude, die man heute noch besuchen kann. Eine prächtige Stadt also. Das, was man auf diesem Bild nicht sieht, das ist der Tempel der Artemis. der befindet sich vom Theater aus gesehen auf der rechten Seite etwas außerhalb. Und das ist dieser Artemis-Tempel, eines der sieben Weltwunder. Der größte Bau seiner Art aus der Antike. Er wurde schon aufgebaut um 600 vor Christus. In ähnlicher Weise, ein bisschen kleiner. Und hat aber dann, dieser erste Tempel, der hat dann ein eher jähes Ende erlebt, als im Jahr 356 vor Christus einer berühmt werden wollte, ein Brandstifter berühmt werden wollte und hat genau am 21. Juli dieses Jahres den Tempel in Brand gesteckt und dann ist er abgebrunnen. Also halt es doch vor allem, die Säulen sind eh geblieben. Und die Sage sagt Folgendes, was vielleicht ganz interessant ist: Die Artemis wäre an diesem Tage nicht in ihrem Heiligtum gewesen, weil nämlich auf diesem Tag der Sage nach Alexander der Große in Pella geboren worden wäre und dort war sie anwesend. Und jetzt hat sie ihr eigenes Heiligtum nicht bewahren können und so ist die ganze Sache in Flammen aufgegangen. Wurde aber wieder aufgebaut in noch größerer Pracht und Herrlichkeit. Man kann das wahrscheinlich schwer lesen, die Länge dieses Tempels war 115 Meter und die Breite 55 Meter. Wer war denn beim Geburtstagsfest von der Sibylle letztens? Da sind wir beim Fußballplatz vorbeigegangen, beim Sachsenburger Fußballplatz. Dieser Tempel füllt den ganzen Sachsenburger Fußballplatz und den Parkplatz, wo ihr die Autos abgestellt habt. Nur damit man ein bisschen Verständnis hat von der Größe dieses Baus. Und die Höhe ist ohnehin beeindruckend. 18 Meter Säulenhöhe. Wenn ihr dann heimgeht, schaut einfach gegenüber auf das Gebäude, wo die Bäckerei drin ist. Das hat 6 Stockwerke. So hoch waren die Säulen. Also eine unvorstellbare Bauleistung. Und die Artemis selbst, die ja so groß war, nicht, haben sie ja gerufen, groß ist die Artemis der Epheser, die war relativ klein. Das war so eine Holzstatue mit 2 Meter Größe, mit Silber überzogen und mit Gold. Und dann so eine große Burg dabei. Ja? Also man hat dieser Artemis offensichtlich sehr gehuldigt. Groß ist die Artemis. Für uns Männer fast ein Albtraum, diese Statue. Wenn ich das einmal so sagen darf, ich wäre mit 2 Brüsten auch zufrieden gewesen. Aber wie gesagt, die Männer konnten sich da an der Göttin laben und ergötzen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ist ja ein Götze. Gell? Für jeden hat sie Nahrung gehabt. Was war das für eine Göttin, dass wir das ein bisschen verstehen überhaupt, warum sie angebetet wurde? Die Artemis der Epheser war eine Sonderform der Artemis. Ich habe da ein paar so technische Daten aufgeschrieben für euch. Hätte ich das beim PowerPoint beherrscht, wie man das einzeln aufmacht, dann würde es der Reihe noch kommen, aber so steht halt alles da. Sie war eine Sonderform der Artemis, eine Synthese der griechischen Artemis mit einer anatolischen Gottheit. Ja? Und meistens wurde sie als jungfräuliche Jägerin beschrieben, die oft einen Bogen mit hat und Pfeile dabei hat. Und mit diesen Pfeilen hat sie eben auf Menschen geschossen. Unter anderem wurde ihr nachgesagt, dass sie damit Krankheiten verschossen hat. Und wie wir wissen vom Alexander, seiner Geburt, sie war anwesend, sie war die Hüterin der gebärenden Mutter von Alexander. Das haben sie also auch ihr zugeschrieben. Aber sie hatte auch einen zerstörerischen Aspekt. Auf der einen Seite wurde von ihr gesagt, sie spendet das Leben und auf der anderen Seite hat sie das Leben nehmen können. Wie man eben sieht, Pfeilschießen, Krankheit und Tod. Eine seltsame Göttin. Es ist eigentlich alles in ihr so vereint. Unterwelt, Fruchtbarkeit. Später bei den Römern wurde sie dann mit der Isis gleichgesetzt, mit einer ägyptischen Göttin. Es gibt ja auch diesen Ausdruck, eierlegende Wollmilchsau. Entschuldige diesen Ausdruck, aber bei der kommt ja alles zusammen, bei dieser Artemis. Nur, dass wir verstehen, welche Größe offensichtlich diese Göttin wirklich für die Menschen dort hatte. Und dass man die auch besänftigen musste bei Zeiten. In einer bestimmten Form der Artemis, in Patrai, da haben sie der sogar Menschen geopfert. Also die war groß und zum Fürchten. In unserem Abschnitt geht es jetzt nicht nur darum, dass die Göttin groß war, sondern auch, wo sie so viele Menschen bewirkt hat. Also die Frage können wir schon einmal jetzt als erstes stellen, was war groß damals? Was war damals groß? Ja? Groß war also der Tempel, war sehr groß, wie ich beschrieben habe. Die Stadt Ephesus war groß, sie hatte ungefähr 200.000 Einwohner. Das ist schon einmal, glaube ich, so wie Villach und Klagenfurt zusammen. Ja? Eine Handels- und Finanzmetropole. Haufen, super gelegen auf den Handelsrouten von Vorderasien nach Europa. Wer war groß? Die Frage, die Artemis war groß, aber es war auch der Tumult groß. Der Aufstand des Demetrius, der war groß. Der hat da schon was auf die Beine gestellt. So wie der Handelskammerpräsident quasi. Der war offensichtlich der Vorstand der Goldschmiede und die Goldschmiede, die haben so, hätte es früher Autos gegeben, hätten sie so Autoschlüsselanhänger gemacht aus Silber, so kleine Tempel und dann ist das Geschäft gut gelaufen damit. Ja? Und damit dieses Geschäft nicht verloren geht, hat der Demetrius alles in Bewegung gesetzt. Und wie wir gehört haben, manche haben ja gar nicht gewusst, worum es überhaupt geht. Das ist überall so, das sind die sogenannten Trittbrettfahrer. Aber worum geht es denn überhaupt? Aber Hauptsache live dabei. Ich will etwas nicht eingehen auf das Geschehen, was weiter gewesen ist in dieser Geschichte, sondern ich möchte mich eigentlich auf diese Fragen ein bisschen konzentrieren. Wer war groß? Was war groß? Wer ist heute immer noch groß? Und auch die Frage später, ist jemand größer? Wenn wir anschauen, wer ist heute immer noch groß, so mache ich jetzt ein gewagtes Unternehmen, dass ich einige Dinge hier vorbringe, die eventuell auch Widerstand hervorrufen. Wer ist heute immer noch groß? Ich glaube, da brauchen wir nicht lange reden. Der Mammon ist noch immer groß, dieser Gott. Auf der Dollarnote wissen wir ja, steht da drauf, in God we trust. Wir vertrauen auf Gott. Nur haben sie nicht dazu geschrieben, welchen sie meinen. Ich nehme an, sie meinen diesen Mammon, der da unten ein bisschen dargestellt ist. Ein freundlicher, junger Bursche, wie man sieht. Groß ist der Mammon der Geldwechsler. Mit so verschiedenen kryptischen Zeichen drauf. Da diese Pyramide mit diesem allsehenden Auge, wo dann dabei steht, neue Weltordnung, es funktioniert wie geschmiert. Also das sind schon sehr interessante Botschaften, ihr kennt es wahrscheinlich. Gell? Dieser Gott ist nach wie vor groß. Jesus hat einmal gesagt über diesen Gott, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder werdet ihr den einen lieben und den anderen hassen oder den einen annehmen und den anderen verwerfen. Es geht nicht, dass man Gott dient und dem Mammon gleichzeitig. Und er hat auf diesen Gott angesprochen. Wer ist immer noch groß? Ein anderer Gott ist auch immer noch groß. Ich habe es gewagt herzuschreiben, Gott groß ist der Pan der Virologen. Während dieser traurigen Zeit, die wir erlebt haben, hätten wir doch erwartet, dass es Menschen gibt, die so besonnen handeln, als wie hier in der Geschichte der Stadtschreiber und die, wie sagt man denn, die Gemeindeverwalter, die eher gesagt haben, Moment, wir brauchen Ruhe bei der ganzen Sache, wenn eine Gefahr besteht, dann müssen wir sie zuerst einmal orten, dann müssen wir das feststellen und dann können wir in aller Ruhe Maßnahmen ergreifen. Traurigerweise wurden wir leider in Angst und Panik teilweise versetzt. Man hat eigentlich keinen besonnenen Mann zur damaligen Zeit so wirklich gehört. Einige wenige Stimmen. Es wäre auch mit Besonnenheit gegangen, dass man eine Gefahr abwendet. Aber mit der Panik lässt sich natürlich auch mehr Geschäft machen. Da kommt also dann der erste große Mammon auch wieder ins Spiel. Wer ist noch groß heute? Wer ist heute immer noch groß? Haben wir noch einen? Ja, da ist auch noch einer, so einer, der groß ist. Habe ich ja geschrieben, groß ist der Horus der Jesuiten. Was heißt denn das wieder? Horus ist, wie es unten steht, der ägyptische Gott des Himmels und des Horizonts, und seine Augen waren die Sonne und der Mond. Er hat also alles bewacht. Und jetzt war gerade diese Täuferausstellung, die ja von der Reformation herausgewachsen ist. Im Jahre 1519 ist diese Reformation losgegangen durch Martin Luther. Aber bereits knapp 20 Jahre später wurde die Gegenreformation gestartet. Durch einen geheimen Orden, durch einen Orden, der sich damals beim Papst angedient hat. Und das war dieser Orden mit diesem Sonnensymbol, der Jesuitenorden. Böse Zungen behaupten, dass das ja Isis, Horus und Set heißt, IHS, Isis, Horus und Set, oder im Griechischen vielleicht Jupiter, Helios und Saturn, also immer so göttliche Triaden. Und dieser Orden spielt leider auch heute noch eine sehr unrühmliche Rolle, nämlich es gab einen interessanten Wegbegleiter von Albert Einstein, einen gewissen Georges Lemaître, einen Astrophysiker, aber gleichzeitig einen katholischen Priester. Und der wird als der Erfinder des sogenannten Urknalls bezeichnet. In Fachkreisen, nicht in der Öffentlichkeit. Also dieser Big Bang, von dem der vormalige Papst auch gesprochen hat, geht auf diesen Orden zurück. Auf Leute aus diesem Orden. Sie sind und waren immer Sonnenanbeter. Und solange wir damit beschäftigt sind, vor allem in der Wissenschaft, ist dieser Gott groß. Jetzt habe ich noch einen anderen großen Gott. Wer ist heute immer noch groß? Groß ist auch ein gewisser Ein Sof, der unbekannte Gott der Kabbalah-Judaisten, so nenne ich sie. Der unbekannte Gott, dieses Schlagwort, können wir uns vielleicht erinnern, das hat uns einmal in Athen, ist uns das begegnet. Nicht? Beim Paulus, der hat einen Altar gesehen für einen unbekannten Gott. Da ist er, dieser unbekannte Gott. Und wenn man dieses seltsame Symbol da sich anschaut, findet man wieder einige Dinge, die wir vorher schon gesehen haben. Die Pyramide vom Geldschein, die Sonne in der Mitte, dieses Sonnensymbol in der Mitte. Man sieht auch den Regenbogen. Ich habe unten einen Regenbogen hineinkopiert, so wie man ihn sieht. Jetzt wissen wir, warum diese Regenbogenfahne, die man heute überall sieht, verkehrt ist. Im Kopf steht, weil es oben drüber so ist, so dargestellt ist. Ja, sieht man wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Dieser Ein Sof, der da angebetet wird, dieser unbekannte Gott, zu dem soll es 32 Wege geben. Vielleicht kannst du mal das nächste Büttel her. Dann die 32 Wege zu Gott. Ja klar, wenn ich einen Gott groß mache, den ich nicht kenne, dann muss ich mir schon ein paar Wege offen lassen, dass ich ihn auch vielleicht irgendwo finde. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg zum Vater, durch mich kommst du sicher dorthin. Aber diese Dinge, die sind immer präsent im Hintergrund, in der großen Politik sowieso. Sowieso. Genug der schlimmen, großen Dinge, die auch heute nach wie vor Macht besitzen. Ist jemand größer? Ist jemand größer, ist die Frage. Und ich habe jetzt dann einfach Folgendes getan. Ich habe die Konkordanz aufgeschlagen und habe geschaut, größer. Und habe zwei Beispiele im Alten Testament gefunden und zwei im Neuen Testament. Der Salomo sagt einmal im 2. Chronik, und das Haus, das ich bauen will, soll groß sein. Denn unser Gott ist größer als alle Götter. Das ist ja schon einmal was Beruhigendes.
Ja.
Ja. Das hat der Salomo einmal gesagt. Obwohl jetzt der Tempel wahrscheinlich gar nicht größer war als der Artemis. Aber wahrscheinlich war er herrlicher. Dann gibt es eine andere Stelle. Ist jemand größer? Jawohl, Jethro, der Schwiegervater von Moses, hat einmal gesagt, nun weiß ich, dass Jahwe größer ist als alle Götter. Denn in der Sache, worin sie in Übermut handelten, war er über ihnen. Also er redet von den Ägyptern, die mit der Armee durch das Rote Meer galoppiert sind und dann hat es gemacht. Sind sie verschlungen worden. Jetzt weiß er, dass Gott, dass Jahwe größer ist als alle Götter. Und es gibt auch im Neuen Testament zwei Stellen, zwei ganz erbauliche Stellen. Und zwar sagt einmal Jesus im Johannesbrief 10,29, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Keine dieser vorher vorgestellten Gottheiten, und eigentlich sind das ja nur Dämonen und Götzen, kann jemanden, der sich zu dem Vater geflüchtet hat oder zu Jesus in seine Arme geflüchtet hat, wieder aus der Hand reißen. Das ist auch wieder beruhigend. Und dann gibt es noch eine andere Stelle, wo Jesus einmal sagt, wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn mein Vater ist größer als ich. Wo Jesus doch gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Und in diesem Fall sagt er doch, der Vater ist größer als ich. Die Gottheit, die dreieinige Gottheit mit dem Heiligen Geist zusammen. Jetzt haben wir vier Fragen uns kurz angeschaut. Vier Fragen sind wir hinterher galoppiert. Was war groß damals? Wer war groß? Wer ist heute noch immer groß? Ist jemand größer? Und dann gibt es noch eine Frage. Was macht dich so sicher, dass unser Gott größer ist als alle anderen Götter? Was macht dich so sicher für dich? Ja, ihr habt jetzt, danke für euch, eure Beiträge. Ihr habt gesehen, dass es um Jesus Christus geht. Immer wieder kommt Jesus Christus vor. Und im Philipperbrief gibt es ja diese Stelle, dass Jesus Christus, der war, da er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden. Gott ist Mensch geworden. Das gibt es, ja, wie wir wissen, sonst nirgends. Nirgends. Und er hat sich selbst erniedrigt, indem er gehorsam ward bis zum Tode. Ja, bis zum Tode am Kreuze. Und darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, auf das in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. So steht es bezeugt, durch den Heiligen Geist inspiriert, niedergeschrieben von Paulus. Und daran wollen wir festhalten. Seid gesegnet. für die neue Woche. Amen.